Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Wow, das passiert mir selten, dass ich mich beim Namen verspreche. Mein Name ist Nadim und wir sprechen heute über die Brandmauer zur AfD. Dafür haben wir heute Peter Decker eingeladen aus der Zeitschrift Gegenstandpunkt und ich hole ihn mal direkt rein. Herzlich willkommen, Peter, und herzlich willkommen zurück.
Hallo.
Der Inhalt des heutigen Gesprächs wird sich mit der Brandmauer beschäftigen. Es gab da so eine Vortragsreihe. Einige von euch haben den Peter vielleicht auch schon kreuz und quer durch Deutschland irgendwo mal getroffen. Der Vortrag heißt Deutschland im Widerstreit zweier Fassungen von nationalem Notstand. Das bezieht sich auf einen Artikel im letzten Gegenstandpunktheft, im aktuellen Gegenstandpunktheft 1.26. Und ich denke, wir legen einfach direkt los, weil es wird wahrscheinlich trotzdem wieder ein sehr langer Abend. Vielleicht mal als kurze Einführung und auch als Kontext, warum man sich damit eigentlich beschäftigen sollte, mal folgende Frage. Das gibt ja in der gegenwärtigen, heutigen Demokratielandschaft gibt es wenige Konzepte, die so breite Zustimmung durch alle politischen Felder eigentlich haben, wie diese Idee der Brandmauer gegen die AfD. Und da soll eigentlich jedem klar sein sofort, na, die AfD, die ist halt rechtsradikal, da sind auch sogar Nazis dabei. Und damit gehört die einfach nicht in eine demokratische Regierung. Ja, und dann von der Linkspartei bis zur CDU gibt es dort einen Konsens, an den sich die Parteien dann auch zu halten haben und sich auch gerne gegenseitig vorwurfsvoll daran erinnern, wenn da mal irgendwie gebrochen wird, quasi jemand ausbricht und mal doch was mit der AfD macht. Man denkt sich eigentlich, naja, so weit, so klar, eigentlich gibt es da gar nicht so viel zu verstehen. Die wollen halt die Rechtsradikalen da fernhalten. Warum über die Brandmauer reden? Was gibt es da noch zu sagen, Peter?
Es gibt zu sagen, oder es ist mein Projekt jetzt, den Grund für den Ausschluss aus dem demokratischen Konsens mal zu ermitteln. Denn eins ist ja klar, bis hin zu der ewigen Diskussion um ein mögliches Parteienverbot der AfD, wird sie aus dem Kreis der Parteien, die so, wie es dann heißt, den Verfassungsbogen bilden, ausgeschlossen. Da gehört sie nicht dazu. Sie passt nicht in unsere schöne Demokratie. Und die Frage, die ich stellen und beantworten will, ist, stimmt es überhaupt? Und wenn es stimmt, inwiefern passt sie denn nicht? Und diese Frage, dieses Nichtpassen, da muss man erstmal wenigstens sagen, naja, ergeben sich Zweifel, da stellen sich Fragen im Sinn von, sind denn die Parteien und speziell die CDU-CSU, also die Rechten in der demokratischen Landschaft, sind denn die wirklich so endlos weit entfernt von der AfD, wie die Brandmauer es behauptet? Dabei ist es ja schon ganz nett, sich mal überhaupt mit dem Gedanken der Brandmauer selber zu befassen, denn es ist ja so, Die gilt als vernünftige und notwendige Abgrenzung, okay. Aber wer muss sich eigentlich in dem Sinn abgrenzen? Wer hat's nötig, sich die Kooperation mit einer anderen Partei zu verbieten? Parteien, die wirklich nichts miteinander zu tun haben, die wirklich keine Schnittmengen in ihren Programmatiken haben, die brauchen sich die Kooperation mit anderen Parteien nicht verbieten und müssen auch nicht darauf achten, dass sich die Parteimitglieder oder die Abgeordneten der Parteien dann auch dran halten. Also wenn man an die Linkspartei denkt oder an die Grünen, die haben eine Brandmauer nicht nötig, weil sie sowieso nicht in der Versuchung sind, mit der AfD irgendwas anzustellen. Brandmauer, dieses selbst auferlegte Verbot der Kooperation, verrät selber schon eine gewisse Nähe. Und wenn man sich dann die innenpolitische Agenda von der aktuellen Regierung unter dem Kanzler Merz anschaut, dann muss man sagen, es wird erst recht ein Rätsel, warum diese Rechten und die rechten Parteien und die ganz rechte Partei nicht gemeinsame Sache machen. Also ich erinnere jetzt bloß, da gehen wir gar nicht groß drauf ein, ich erinnere bloß an die Migrationspolitik. Ja, da hat die neue Regierung den Standpunkt, Migration stoppen und Abschiebungen erleichtern, vermehren. Die AfD findet es im Grunde alles richtig, aber wie sich's eigentlich für eine Oppositionspartei gehört, das ist gar nichts Besonderes. Sie ist natürlich immer ein Stück radikaler als die, die an der Macht sind. Also sagt sie nicht bloß Migration stoppen, sondern sie sagt ja auch gleich Remigration. Nächster Fall, die deutsche Wirtschaft, die halt nicht wächst seit ein paar Jahren, um jeden Preis wieder zum Wachstum zu bringen, indem man ihr alle möglichen Auflagen erlässt, die der Staat ihr auferlegt hat, eben um Rücksichten auf Soziales und Umwelt zu erzwingen. Und erzwingen muss man das gegenüber dem Kapital, sonst gibt es diese Rücksichten nicht. In der Hinsicht ist die AfD und sind die C-Parteien auch gar nicht weit auseinander. Die einen sagen eben Wachstum fördern, die anderen sagen Deindustrialisierung stoppen. Aber im Grunde sind beide sich sehr einig, dass eben die Wirtschaft befreit werden muss von Auflagen, von Bürokratie und so weiter. Drittes Beispiel, und dann ist aber auch Schluss mit den Beispielen, wäre die Stellung zu der sogenannten Energiewende. Dass die unter dem Titel Klimapolitik verkauft und gerechtfertigt worden ist, das ist für die CDU ganz ähnlich wie für die AfD der Grund, das für grünen Wahn und eine ideologisierte Politik zu halten. Wobei deutlich wird, nicht ideologisch ist nur, was der Wirtschaft nützt. Alles andere, was ihr irgendwelche Hindernisse in den Weg legt, läuft unter Ideologie. Mach noch ein bisschen weiter. Die Rechten und die Ganzrechten sind nicht nur in der innenpolitischen Programmatik relativ nah beieinander. Sie bekennen sich auch dazu. Die AfD ganz offen, indem die Frau Weidel eigentlich der Regierung am laufenden Band anbietet, es gäbe doch eine rechte Mehrheit im Parlament. Befreit euch doch von der SPD und ihr diesen Bremsern in Sachen radikaler rechter Wende und macht mit uns gemeinsame Sache. Wir stünden für eine Koalition bereit. Von der Seite der CDU her, nicht so offiziell, aber in der zweiten und dritten Reihe der Politiker gibt's immer wieder welche, die ausbüchsen und überhaupt nicht verstehen, wieso man eben die rechte Wende nicht viel konsequenter mit der AfD durchziehen könnte und warum man das nicht tut und sich stattdessen an die SPD bindet, die doch eben immerzu bremst bei all dem, was heute in Deutschland Reform heißt.
Dann, ich meine, vielleicht kann ich da direkt den ersten Einwand bringen. Ich habe auch sowas Ähnliches jetzt schon im Chat gehört. Ich blende es mal kurz ein. Man streitet sich in der Parteikonkurrenz um dieselben Standpunkte und erhebt deutungshoheitlichen Anspruch auf sie. Es geht so ein bisschen in die Richtung, was ich sagen wollte, nämlich ist denn dann mit der Parteienkonkurrenz das nicht eigentlich erklärt und mit dem, was du auch gerade erklärt hast, nämlich, dass die Programme so ähnlich sind, dass die sich so programmatisch so nah sind, die AfD jetzt so ein Newcomer ist, der da irgendwie auf den Wählermarkt kommt und gerade deswegen, weil die sich so ähnlich sind, die wenigen oder kleinen, sage ich mal, Diskrepanzen und Unterschiede dann besonders skandalisiert herausgehoben werden müssen. Einmal, um sich abzugrenzen, zum anderen vielleicht, um die AfD auch vom Regieren auszuschließen, weil man ja selber genau mit diesen Standpunkten regieren möchte. Also ist das nicht einfach die reguläre Parteienkonkurrenz, wie man sie kennt und liebt hierzulande?
Die ist es sicher auch. Die gibt's natürlich immer und die gibt's in dem Fall auch und natürlich sind die Etablierten immer bemüht, neue Parteien, die hochkommen, mit allen möglichen Mitteln zu behindern und eben ihr Monopol oder ihr Vorrecht in der politischen Landschaft zu verteidigen. Das ist mal schon klar. Ich will jetzt aber, und das ist eigentlich der Versuch des Abends da, ich will suchen und ich will auch behaupten, in der in dem Gegensatz zur AfD steckt schon mehr Substanz als bloß ja dieses wir wollen die Macht ausüben und nicht die, und wir machen zwar dasselbe wie die, aber wir wollen sein und nicht die. Ich will sagen, da steckt schon noch was anderes dahinter. Und dem, meine ich, wollen wir uns jetzt mal ein bisschen annähern. Denkt mal an diese Parteimitglieder und Abgeordneten, die ab und zu mal was mit der AfD zusammen machen, dann kriegen sie von den Parteispitzen, muss man sagen, vom Kanzler, von Söder, auch von Jens Spahn, dann kriegen sie von denen ziemliche Ordnungsrufe. Die Brandmauer muss erhalten bleiben, sie muss stehen, es ist furchtbar wichtig. Und wenn man dann zuhört, warum das eigentlich wichtig ist, dann kommt von den also CDU, von den Regierungschristen, dann kommt von denen im Wesentlichen eine Auskunft jenseits der politischen Tagesprogrammatik, eine Antwort auf der Ebene der Werte, der politischen Grundorientierungen. Das Argument heißt, die AfD verachtet die Werte, für die wir stehen. Und wenn man dann an die Werte denkt und dann fragt, welche, ja, dann kommt da außer dem Stichwort Demokratie, das man denen nicht lässt, obwohl sie auch gewählt werden wollen. Abgesehen von dem kommen Sachen wie der Respekt vor dem Völkerrecht, die Achtung universeller Menschenrechte, die Nichtdiskriminierung von Minderheiten, unsere Weltoffenheit und unseren staatsrechtlichen und gar nicht völkischen Volksbegriff. Wer das nicht teilt, so heißt es dann von denen, wer das nicht teilt, der will eine andere Republik. Und das will man nicht zulassen.
Auch hier vielleicht kurz mal ein Einhaken. Ist es denn, also gerade wenn man sich die Regierung Merz anschaut, ja, und ich will jetzt nicht so auf diese Ebene gehen von wegen, ja, die sagen, die Werte sind wichtig, aber eigentlich meinen sie es gar nicht ernst, sondern ich will schon fast weitergehen und sagen, also der Merz, der schwört doch auch diesen Werten schon fast immer mehr ab, wenn es zum Beispiel um das Völkerrecht geht, die Frage von irgendeiner Drecksarbeit im Iran und irgendwelchen Angriffen auf den Iran, die eventuell doch kompliziert zu erörtern seien, und auch diese, weiß ich nicht, Nichtdiskriminierung von Minderheiten. Oh, Peter ist weg. Super, dann machen wir hier eine kurze Pause und warten, dass Peter zurückkommt. Und dann schneide ich das hoffentlich im Nachhinein. Everybody stay tuned. Mein Einwand mache ich dann gleich fertig. Ah, da ist er wieder.
Das ist ein technisches Problem, oder?
Ja, aber du bist zurück.
Bin denn ich rausgeflogen?
Du bist rausgeflogen. Ja, aber du bist wieder da. Insofern.
Hoffentlich passiert es nicht öfter.
Den wirklich so sehr auf die Werte drauf ankommt. Völkerrecht, Diskriminierung von irgendwelchen Minderheiten, Rassismus, das sind doch alles Sachen, die auch mittlerweile ziemlich schamlos an den Tag legen. Also ist da wirklich so eine Differenz?
Also da würde ich schon sagen, erstmal, wir reden jetzt nicht über die wirkliche Politik, sondern über die Werte. Also Werte, das sind diese hohen Orientierungen, mit denen Politik gerechtfertigt wird. Und das ist schon klar, mit dem Völkerrecht hat Deutschland schon eigene Kriege gerechtfertigt. Also so ist es nicht, dass sowas Edles ist, dass man damit eben die wirkliche Politik nicht rechtfertigen kann. Auf der anderen Seite meine ich schon, dass Deutschland, vielleicht ist das jetzt ja auch gerade ein Kipppunkt, aber dass Deutschland auf diesem Standpunkt mit diesem Völkerrecht als Wert, der hochzuhalten ist, schon noch steht. Die sind total scharf drauf, den Russen eben diesen Ukraine-Krieg als Völkerrechtsbruch vorzuwerfen. Und es hat immer die Seite und damit quasi die Unterstützung der ganzen Welt für die eigene Stellung in dem Krieg einzuklagen. Und auch bei aller Brutalität der Migrationspolitik, da sagen die, selbst wenn wir jetzt nächstens Kneste einrichten in irgendwelchen Drittstaaten für Abzuschiebende, dann werden wir uns, dann wir schicken keine Mütter mit kleinen Kindern in die Knäste, sondern nur andere. Wie die, nicht wie die Amis mit ihrem Eis da, wie diese Einwanderungs- oder Wanderungspolizei da heißt. Also da wird schon immer noch gerechtfertigt mit diesen Werten. Und in dem Fall Iran-Krieg, der jetzt ja gerade aktuell ist, wo der Merz erst gefragt wird, ist jetzt dieser Armeekrieg völkerrechtswidrig? Jetzt ist so klar, nach dem Prinzip, ein unprovozierter Angriff ist gegen die Regeln des Völkerrechts. Hätte er eigentlich sagen müssen, ja, jetzt will er sich mit Trump nicht anlegen, da sagt er erst, mit Völkerrecht kann man nicht alle Fragen regeln. Und dann kommt am Tag drauf sein Wadefuhl, der sagt doch, Völkerrecht ist für uns nach wie vor wichtig. Aber ob hier ein Fall von Völkerrechtsbruch vorliegt, das müssen wir erst noch prüfen. Und das prüfen Sie jetzt und prüfen. Und bis der Krieg rum ist, prüfen Sie an dem Ding rum. Also das ist ein Wert, ja. Das ist die eine Seite. Mit Wert und wirkliche Politik, das ist nicht dasselbe. Auf der anderen Seite haben die Werte auch nicht so, die haben auch einen Inhalt. Und der Inhalt dieser Werte, der ist nicht gleich nichtig. Der Inhalt der Werte ist, ja, in den Werten, also die ich jetzt vorhin genannt habe, da fasst sich sowas wie der antifaschistische Konsens zusammen, auf den diese Republik gegründet ist. Die Lehre, die wir aus der furchtbaren Nazi-Zeit gezogen haben. Und was ist die Lehre? Die Lehre ist, nie wieder Krieg, nie wieder Diktatur, nie wieder Völkermord. Jetzt mache ich einen kleinen Exkurs. Diese Lehre hat eine interessante Karriere durchgemacht im Laufe der Zeit. Vom Schuldbekenntnis des Sünders, für den das die Eintrittskarte in die Welt respektwürdiger Staaten wieder gewesen ist, ist es geworden hat sich dieser Sünder entwickelt zum Aufpasser auf andere Staaten und deren Betragen und sich zum Richter darüber aufgeschwungen. Also von nie wieder Krieg heißt heute nie wieder Angriffskrieg anderer. Nie wieder Völkermord. Wir haben da Großes geleistet in Sachen Völkermord. Wir kennen uns aus. Nie wieder Völkermord anderer. Schon vor jetzt über 20 Jahren hat der Außenminister Joschka Fischer den damaligen deutschen Kriegseinsatz gegen Serbien oder gegen das damalige Jugoslawien begründet mit unsere Lehre aus Auschwitz. Also kurzum, diese Werte, die mal eine Entschuldigung, ein sich kleinmachen gewesen sind heute zum Mittel der Beurteilung und des Richtens über das Betragen anderer Staaten geworden. Dennoch, mindestens ein Moment, halten die deutschen Politiker an dieser Lehre aus der Nazi-Zeit fest. Nie wieder ein erfolgloser deutscher Sonderweg. Da merkt man, da ist die Kritik des Faschismus schon weniger an seiner Bösartigkeit als eine an seiner Erfolglosigkeit. Aber dieses Moment, kein chancenloser deutscher Sonderweg mehr, wie er zweimal versucht worden ist, an dem halten sie fest. Und man könnte sagen, und genau auf dieser wertemäßigen Ebene verweigert sich die AfD diesem antifaschistischen Gründungskonsens. Wie tut sie das? Naja, immer wieder mal ein Hitlergruß, immer wieder mal Deutschland, Deutschland über alles. Dann die Auskunft von dem Alexander Gauland, die Nazi-Zeit, wäre ein Vogelschiss gewesen in der jahrhundertelangen ruhmreichen Geschichte des Vaterlands. Die Zurückweisung des Schuldkults. Die Verurteilung des Holocaust-Monuments in Berlin zu einem als Denkmal der Schande. Das sind auf derselben Ebene wie die anderen die Werte Völkerrecht und universelle Menschenrechte und so weiter hochhalten. Genau auf der Ebene ist es die Negation davon. die AfD besteht darauf, dass die Identifikation mit der Nation durch die Erinnerung an den historischen Fehltritt auf keinen Fall irgendwie geschmälert oder abgemildert werden darf. Und wenn du weiter zuhören willst, sage ich weiter, wie bei den etablierten Parteien das Bekenntnis der Werte an politischen Gehalt hat, so hat auch bei der AfD die Ablehnung der Werte an einen festhaltbaren politischen Gehalt. Sie lehnt nämlich die Ein- und Unterordnung Deutschlands in eine höhere Weltordnung. Und da steht dann Völkerrecht dafür stehen dann internationale Gerichtshöfe, deren Richtersprüche respektiert werden müssen. Dafür steht insgesamt die ganze Einbettung der Bundesrepublik in internationale Organisationen wie die EU, die Europäische Union, in die NATO und in die UNO. Dafür steht der Umstand, dass Deutschland für diese internationale Ordnung auch Verantwortung getragen hat, Leistungen für sie erbringt, dass Deutschland seine Interessen im Rahmen dieser Ordnung verfolgt hat und sein Gewicht auch durch den Status, den es in diesen Institutionen erworben hat, zum Einsatz gebracht hat. All das kennt die AfD als, da ordnet sich das Vaterland einem Höheren unter. Einem Höheren, wo es doch gegenüber der Nation überhaupt unmöglich irgendwas Höheres geben kann. Diese ganze Einbettung Deutschlands in diese internationalen Organisationen kritisiert sie als Selbstverleugnung der Nation, als Verrat an dem, worum es doch eigentlich der Politik zu gehen hätte. Das hat auch dann, das kann man auch inhaltlich ausfüllen. Die Mitgliedschaft in der NATO kennt sie als Vassallentum gegenüber den Amerikanern und die Bereitschaft, sich in fremde Kriege reinziehen zu lassen. Die EU mit ihrem internationalen, mit ihrer Marktordnung und ihrem supranationalen Recht kennt sie als grundlosen Ausverkauf nationaler Souveränität. Den Euro kritisiert sie als Verzicht auf das entscheidende deutsche Machtmittel zugunsten weniger leistungsfähiger Nachbarstaaten. Das ist ihre Fassung, also der AfD, ihre Fassung von nationaler Katastrophe, die sie endlich beenden will. Und da hat man jetzt eigentlich einen Punkt, wo man die politische Substanz dieses Gegensatzes schon ein bisschen festhalten kann. Während also für die AfD die ganze Stellung der Bundesrepublik in der internationalen Ordnung und in diesen Organisationen ein einziger Verrat an dem ist, worum es geht, verstehen alle anderen Parteien in Deutschland diese Absage der AfD an den Supranationalismus der EU und der NATO und überhaupt des Westens, die verstehen das alles als einen Angriff auf den Erfolgsweg der Republik, den Weg, der Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder groß und reich und mächtig gemacht hat. Das ist der Konflikt, meine ich, der hier vorliegt. Der Konflikt zwischen dem Erfolgsweg, für den die alten Parteien stehen, und der AfD, die diesen Erfolgsweg für einen Misserfolgsweg erklärt, für einen Weg der nationalen Selbstaufgabe.
Soll ich mal einspringen mit einer Nachfrage? Oder?
Mach doch mal.
Ja, ich wusste nicht, ob du gerade noch suchst.
Nee, schon okay.
Da kommt man ja eigentlich an, und das kennt man ja wirklich, diesen Vorwurf an die AfD, dass die einfach zu doof sind, die kapieren das nicht, was Deutschland so erfolgreich gemacht hat. Nämlich genau das, was du ja auch gerade so als deren Erfolgsweg beschrieben hast. Nämlich die Einbindung und die Geltendmachung ihrer Ansprüche in diesen internationalen Institutionen der UNO, der NATO und so weiter. Und auch als Teil des Westens. Ist es denn dann richtig? Also ist der Einwand, den dann so auch ja CDU-Politiker regelmäßig bringen, von wegen die AfD sind eigentlich zu blöd zu kapieren, was gut für Deutschland ist. Kann man dann sagen, da haben die recht mit?
Ich werde gleich zu kommen, ja. Ich möchte noch zwei Sachen vorher sagen.
Okay.
Ja, die eine ist, wenn man sich das klar macht, die AfD, zwischen der AfD und den restlichen Parteien, ist das der große Gegensatz. Und was ist das für ein Gegensatz? Das ist wirklich der Gegensatz zwischen zwei Alternativen deutscher Machtentfaltung nach außen. Das ist der Gegensatz zwischen, ja, wie macht sich Deutschland in der Welt und in der Welt groß und den Rest der Welt sich zurecht. Alternativen des deutschen Imperialismus. Ich sage das deswegen, weil die Leute sollen sich engagieren in diesen Alternativen. Das ist das, wo es in Deutschland drum geht. So rum oder so rum. Und da möchte ich erstmal festhalten, das ist eine Alternative, die ist für niemanden ein Angebot. In beiden Fällen ist der normale Mensch hier nichts als Macht und Reichtumsressource der Nation, ist Instrument, Mittel der Machtentfaltung des Staats nach außen und muss die Kosten davon tragen. Also erstmal, was für ein schlimmer Gegensatz hier das Land, wenn man sagt, so will, spaltet. Ein Gegensatz, der unterstellt, dass alles, was innenpolitische Kontroversen sein könnten, was soziale Ansprüche und Kämpfe sein könnten, dass alles das erledigt und untergeordnet ist, unter die Machtentfaltung des Staates im Verhältnis zu außen. Das war das eine, was ich noch einschieben wollte vor der Frage, ob die es einfach nicht verstehen. Das andere ist, da wollte ich mal ein bisschen hinweisen drauf, wenn jetzt jemand denkt, ist das denn wirklich so grundsätzlich und so. Es gibt so einen richtigen schönen Prüfstein für die Grundsätzlichkeit dieses Gegensatzes im Augenblick. Und das ist der Ukraine-Krieg und die deutsche Stellung dazu. Wenn die Bundesregierung sagt, sie verteidigt jetzt die europäische Friedensordnung und springt der angegriffenen Ukraine zur Seite, denn Russland hat hier die Grenzen verletzt und die Grenzen sind heilig, wie es schon in der UNO-Charta steht, dann hört die AfD hier nur heraus, dass sich Deutschland schon mal wieder für irgendwelche internationalistischen Hirngespinste hergibt, sich fremden Interessen zu Diensten macht, je nachdem, entweder dem Imperialismus der USA vor Donald Trump oder aber dem sowieso Chancennationalismus des ukrainischen Regimes. Jedenfalls Deutschland gibt sich her für fremde Anliegen, anstatt die eigene Politik von den eigenen Interessen leiten zu lassen. Nicht unser Krieg ist die AfD-Stellung. Nicht unser Krieg, das ist keine unbedingte Absage an Krieg, sondern das ist die Absage an einen Krieg, bei dem die AfD den nationalen Nutzen nicht sehen kann. Und die anderen, die etablierten Demokraten, die stehen auf dem Standpunkt, dieser Krieg ist unbedingt nötig. Also an der Stelle ist der Gegensatz absolut und von beiden Seiten her gibt es den Vorwurf des Verrats. Die AfD verrät Deutschland, wenn sie diesen Krieg nicht unterstützt, und die Demokraten verraten Deutschland dadurch, dass sie den Krieg sponsern und deutsche Ressourcen für diesen längst verlorenen Krieg verpulvern. Insgesamt eine schöne Konstellation. Rechtsradikale Nationalisten plädieren hier für Frieden und die ehrenwerten demokratischen Altparteien sind so unbedingt für diesen Krieg, dass für sie Frieden Landesverrat ist. So, das wollte ich jetzt noch vorweg sagen. Das ist sowas wie der Prüfstein, wie ernst diese Konfrontation oder dieser Konflikt, wie ernst zu nehmen dieser Bruch zwischen den beiden Versionen von Staatskrise wirklich ist. Jetzt zu der Frage, die du reingebracht hast. Ist denn die AfD nicht einfach zu blöd, unseren Erfolgsweg zu kapieren?
Ja, oder jemand anders hat im Chat gefragt, wer hat denn Recht von beiden?
Ja, eben. Das ist, wer hat denn Recht? Weil Recht ist immer so eine Frage, aber jedenfalls verkehrt wäre es zu sagen, die etablierten Parteien, die haben einen tollen Erfolgsweg und die AfD versteht die Lage nicht. Das wäre verkehrt. Und dass die nicht einfach zu blöd sind, dafür gibt es zwei Gründe oder zwei Argumente, die man dazu erläutern muss. Das eine ist, dass die AfD halt mit ihrer Kritik an Globalismus und Supranationalismus und so, dass die AfD da wirklich einen Widerspruch agitatorisch, polemisch ausschlachtet, den es echt gibt. Supranationalismus ist für Nationalisten und für kapitalistische Nationalstaaten, Supranationalismus ist ein Widerspruch. Auch dann, wenn die Staaten ihre Märkte, ihre Finanzmacht, ihr politisches Gewicht, vielleicht sogar Teile ihres Militärs zusammenlegen, weil sie zu dem Schluss gekommen sind, dass sie für sich allein einfach zu klein sind für die imperialistische Mächtekonkurrenz, die seit dem Zweiten Weltkrieg halt von Weltmächten bestimmt wird. Zunächst den USA und der Sowjetunion, inzwischen den USA, China und Russland. Und dass da jedes europäische Land einfach zu klein ist, um auf dieser Ebene als Macht mit zu konkurrieren. Selbst wenn es so ist, dass dieses Zusammenlegen der Potenzen, also der große Markt, der einzige Weg war, einen Wiederaufstieg nach diesem Krieg, der in Europa Sieger wie Verlierer ruiniert hatte, zu gehen. Der einzige Weg dieses Wiederaufstiegs gewesen ist, selbst dann bleibt es ein Widerspruch, um des eigenen nationalen Erfolgs willen den Erfolg mit anderen Nationen zu teilen. Oder anders ausgedrückt, um des eigenen internationalen Machtzuwachses willen, das eigene Land Organisationen zu unterstellen, die höher rangieren als die Nation. Oder noch eine andere Formulierung für den gleichen Gedanken. Um des eigenen Nationalismus und seines Erfolgs willen, den Nationalismus zu relativieren. Das ist und bleibt ein Widerspruch, der eben auch dann einer ist, wenn die Akteure einsehen, dass er, wie die Dinge nun mal liegen, unvermeidlich ist. Den Beweis dafür, für den Widerspruch, liefern der AfD übrigens diese überzeugten Europäer selbst. In ihrem ewigen Streit untereinander und mit Brüssel um die Kosten und den Nutzen ihres Staatenverbunds, ihrer Union. In dem ewigen Streit bekennen sie ja selbst, dass sich der Union zu unterstellen, bloß aus nationalem Nutzen raus, dass das eine Sache ist, die nie gescheit aufgeht. Der Widerspruch begleitet die Europäische Union deswegen auch von Anfang an. Der ist nichts besonders Neues. Und deswegen gibt's auch von Anfang an in den EU-Mitgliedsländern Rechtsradikale, die den Supranationalismus der Union und ihres Rechts und so weiter, die den vom Standpunkt der Nation aus kritisieren und verwerfen. Ja, nicht nur Polen, Slowaken und Ungarn. Alle merken, dass sie sich einem Regime unterordnen, wo dann der Erfolg ihrer Nation von der Compliance gegenüber dem Regime abhängt. Dann aber auch von dem Regime bestimmt wird, wie groß der Erfolg oder Misserfolg ihrer Nation ausfällt. Zweitens, und das ist jetzt viel wichtiger, denn die Kritik am Supranationalismus gibt's schon ewig. Und die AfD gibt's ja auch schon viel länger als die neueste Weltlage. Aber die neueste Weltlage gibt der AfD mit ihrer Feindseligkeit gegen diesen europäischen Supranationalismus verdammt recht. In mehrerlei Hinsicht. Zum einen in der Weise, dass in eigentlich allen europäischen Staaten diese Sodde-Parteien immer stärker werden und sie so einander den Beweis liefern, dass dieser Weg ihrer Nationen sowieso keine Zukunft hat. Mehr aber noch ist es eben der neue amerikanische Präsident. Trump ist erstens, und auch das ist noch nicht das Wichtigste, so eine starke Stütze für den Standpunkt der AfD, dass er ja selber genauso denkt. Er verwirft den Weltordnungsimperialismus seiner Vorgänger als ein viel zu wenig am unmittelbaren Nationalinteresse orientiertes Konzept von Weltherrschaft und will mit America First genau diesen Standpunkt, nichts kann wichtiger sein als die eigene Nation und alle Rücksicht auf andere ist eigentlich schon ein Fehltritt gegenüber der Pflicht der Politiker, die eigene Nation voranzubringen. Schlimmer noch oder wichtiger noch und gewichtiger für die AfD und dieses sie kriegt Recht von der Weltlage ist der Umstand, dass der amerikanische Präsident dem Ukraine-Krieg die Unterstützung entzogen hat. Dass er kein Teil einer gemeinsamen westlichen Front gegen Russland mehr ist, sondern vielmehr mit Russland Frieden sucht, der auf diese Machtansprüche der Europäer in Osteuropa keine Rücksicht nimmt. Das macht den Machtbeweis, den Europa da an der osteuropäischen Front anstrebt, das macht eine Niederlage Russlands und einen Sieg oder eine glanzvolle Selbstbehauptung der Ukraine außerordentlich unwahrscheinlich. Das ist es, was die AfD dann also richtig geißelt und sagt, ihr gebt euch immer noch für diesen längst verlorenen Krieg her. Das kann doch nichts werden. Und mit diesem Vorwurf kann diese Partei inzwischen sowas wie Realismus für sich beanspruchen. Ihr Urteil heißt, Deutschland steht vor dem Scherbenhaufen seiner unnationalen Politik. Und da muss man sagen, dass die Politik bisher unnational gewesen wäre, ist natürlich total verkehrt. Aber dass der Erfolgsweg, den die BRD seit 45 gegangen ist, inzwischen ein außerordentlich fragwürdiger Kurs geworden ist, da hat sie durchaus nicht so Unrecht damit.
Ich würde gleich zu dem Scherbenhaufen zurückkommen wollen, aber ich würde vielleicht doch noch mal bei diesem Widerspruch bleiben, über den du gesprochen hast, weil es da einen Einwand gab im Publikum, den du vielleicht auch noch mal adressieren könntest. Weil da sagte Jokerface, noch mal zu dem Widerspruch, den die AfD entdeckt hat. Klar, das hat sie. Aber wenn diesen Widerspruch auszuhalten, zumindest bis vor kurzem, so klar für die Vermehrung der Macht von Deutschland gesorgt hat, dann ist es doch vielleicht nicht so falsch zu sagen, sie würde nur nicht verstehen, was Deutschland erfolgreich gemacht hat. Also kann man, vielleicht anders formuliert, kann man zumindest für die Zeit vor diesem neuen Scherbenhaufen und der veränderten Welt, vor der wir jetzt stehen, über die wir auch gleich nochmal reden wollen, kann man zumindest da denn nicht sagen, naja, da hat die AfD aber tatsächlich verkannt, womit Deutschland sich so nach oben geschwungen hat.
Also natürlich, Deutschland hat sich damit nach oben geschoben, wie du sagst. Also Deutschland, das war der Erfolgsweg der Republik, ohne jeden Zweifel. Der Erfolgsweg hat einen Widerspruch und weil er einen Widerspruch hat, gibt es in diesem Fall diese Partei, die einfach auf dem Widerspruch rumreitet und die andere Seite betont. Wer da recht hat, ist immer schon eine blöde Frage, weil es sind Alternativen der gewaltsamen Behauptung der Nation. Und wenn der Erfolg recht gibt, haben bis vor kurzem die Etablierten Erfolg gehabt. Jetzt schaut die Sache anders aus. Und jetzt kriegt die AfD vom Verlauf der Ereignisse eigentlich sie vertreten doch den natürlichen Zustand von Nationen untereinander. So redet der Trump ja auch. Also insofern, ich will jetzt da nicht sagen, die hat es nicht verstanden, sondern die hat halt die andere Seite in einem Widerspruch betont wobei die anderen auch von dem Widerspruch wussten. Das ist ja klar, die haben ja auch mit ihm umgehen müssen, hatten aber den Standpunkt, wir sind zu klein, um uns allein in der Welt so zu behaupten, und dafür muss man halt die Kröte schlucken, dass man mit den anderen teilt und dass man die eigene Geldmacht auch den anderen bedingt zur Verfügung stellt und so weiter. Also dass die das missverstanden hätten, ist keine gute Sicht, weil die wollen einfach was anderes. Mhm.
Gut, was uns dann wieder zurückbringt zu dem, was du den Scherbenhaufen genannt hast, beziehungsweise eben vielleicht, weiß ich nicht, die veränderte Welt, Zeitenwende wird gesagt. Sorry, diesmal war ich disconnected.
Dein Ton war weg.
Ja, jetzt bin ich aber wieder da. Zeitenwende wird gesagt, die Welt hat sich verändert. Zwei Zeitenwenden soll es sogar geben. Es gibt auf jeden Fall, darüber hast du ja auch schon gesprochen, den Ukraine-Krieg, der die Situation Deutschlands und Europas ein für alle Mal auf den Kopf gestellt hat. Und dann natürlich die zweite, eigentlich große Zeitenwende, die Präsidentschaft Trumps, die du jetzt gerade auch nochmal erklärt hast. Kannst du dann jetzt mal erklären, wir haben ja bisher darüber geredet, worauf der Erfolg des deutschen Imperialismus oder der deutschen Nation bisher beruhte? Und kannst du mal jetzt erklären, was sich denn jetzt verändert hat?
Ja, und kann ja sagen, da sage ich ja nichts, in dem Sinn nichts Neues oder anderes. Alle Welt sagt, dieser Krieg und auch dann der Amtsantritt Trumps und die Verunsicherung oder gar die Kündigung der NATO haben die Sicherheitslage für Deutschland zum Negativen verändert und überhaupt die Weltlage für Deutschland immer schlechter gemacht. Das erzähle ich niemandem was Neues. Wenn, dann möchte ich ein bisschen drüber reden, was heißt eigentlich Sicherheitslage Deutschlands? Oder das klingt so defensiv defensiv, harmlos. Dazu meine ich, muss man ein bisschen sich Gedanken machen. Dieses, worin besteht eigentlich das, was für Deutschland jetzt kaputt geht? Und da kann man mal so sagen, mal eine These, der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, also das war dann 2022 im Februar, der setzt dem Konzept der friedlichen Eroberung des Kontinents durch die EU und in ihr durch die Führungsmächte, von denen Deutschland halt die eine ist, setzt diesem Konzept der friedlichen Eroberung ein Ende. Das ist, meine ich, erstmal die These. Ja.
Magst du vielleicht mal kurz ausführen, was du mit dieser friedlichen Eroberung meinst? Da werden ja, also wir haben den Begriff auch mal benutzt in der Serie hier, die wir gebaut haben, zur deutschen Mobilmachung und Kriegstüchtigkeit. Aber da werden bei vielen Parteigängern des deutschen Staates sofort die Alarmglocken schnellen und sagen, Moment mal, das friedliche Eroberung, wurde doch gar nichts erobert. Die Leute wollten doch beitreten der EU und der NATO. Die haben sich doch darum gerungen. Bis heute ringen sie eigentlich darum, aufgenommen zu werden. Wie kann man denn davon Eroberung sprechen?
Ja, das ist ja ein Widerspruch. Und der Widerspruch, ja, man muss bei dem Widerspruch beide Worte ernst nehmen. Friedlich und Eroberung. Natürlich kommt es einer Eroberung gleich. Wenn diese europäischen Führungsmächte Zug um Zug immer mehr Staaten in ihren Block integrieren, sie zum Akkumulationsraum ihres überlegenen, konkurrenzmäßig überlegenen nationalen Kapitals machen, deren Haushaltspolitik, deren ganze außenpolitische Ausrichtung dann im Ergebnis von Brüssel bestimmen, das ist eine Leistung, wie sie sonst Kolonien mit sich gebracht haben. Auf der anderen Seite sind es natürlich überhaupt keine Kolonien, sondern das sind Staaten, die sind freiwillig beigetreten und wie du sagst, die haben ja geradezu darauf gedrängt, aufgenommen zu werden, weil sie sich offenbar was davon versprechen. Ich mache mal einen Augenblick weiter mit dem Gedanken, damit ich wieder komme zu dem friedliche Eroberung. diese Sorte, einen Staatenverbund zu schmieden, der dann eine Weltwirtschaftsmacht ist, diesen Kurs hat Russland ein Stoppschild entgegengesetzt, in dem es die jüngste und auch gewichtigste Neubeschaffung oder den Neukandidaten, die Ukraine, da einmarschiert ist. Russland hat es nicht zugelassen, dass an seiner Westgrenze ein perspektivisch in NATO und EU integrierter Feindstaat entsteht und besteht darauf, dass es eine pro-russische Ukraine geben muss. Es hat sich, das ist jetzt der wichtige Punkt, es hat sich von dem Gewaltverbot, das die NATO unter Führung der USA über die ganze Welt verhängt hat, es hat sich von dem Gewaltverbot, das in vielen Kriegen, wo immer nötig, mit Gewalt zur Geltung gebracht worden ist. Es hat sich von dem Gewaltverbot, von dem eigenen Krieg nicht abhalten lassen. Und das ist für die EU ein Riesenschlag. Nicht wegen der Ukraine, in der Ukraine, aber nicht nur wegen der Ukraine. Denn das Gewaltverbot und seine Respektierung ist insgesamt die Grundlage der ganzen EU-Konstruktion. Nur der Umstand, dass durch diese NATO-Frontbildung in einerseits Verbündete, die gegeneinander natürlich keine Gewalt anwenden, weil sie ja Verbündete sind, also ihre Gegensätze innerhalb der NATO, unter der Führung der USA selbstverständlich, aber innerhalb der NATO gewaltlos ausfechten und gegen den Rest der Welt abschreckend mit der überlegenen Gewalt der NATO für Gewaltlosigkeit sorgen. Nur auf der Basis dessen, dass eben den Staaten die Gewalt, man muss sagen, die sie sind und auf der jeder Staat hat ein stehendes Heer und auf der auch die Gewalt, die sie sind und auf der auch ihr Bestand in einer Welt von Gewalten beruht, dass die NATO den Staaten dieses Globus die Gewalt als Mittel ihrer Politik entzogen hat. Nur auf der Basis konnten die ökonomischen Machtmittel der überlegenen Konkurrenznationen in Europa den Charakter politischer Zwangsmacht akquirieren, erreichen, die dazu geführt hat, dass den verschiedenen Beitrittskandidaten der verschiedenen Beitrittsepochen einfach gar nichts anderes übrig geblieben ist, als ihr Heil in der entfesselten kapitalistischen Konkurrenz am EU-Binnenmarkt zu suchen und ja sich dieser Konkurrenz zu stellen und zu sehen, wie sie dabei vorankommen. Jetzt muss ich mal schauen. In Westeuropa waren ja die Beitrittskandidaten waren ja eh alle kapitalistische Staaten. In Osteuropa sind es diese Wendestaaten gewesen, die zum Kapitalismus sich bekehrt hatten. Und auf der Basis, dass weder von den Zentralmächten aus Gewalt gegen sie geübt werden konnte und sollte, noch dass sie selber auf Gewalt als Mittel ihrer Politik zurückgreifen konnten, waren das nationale Lebensmittel einfach dieser große europäische Markt, um den man nicht herumkommt. Und auf der Basis haben sich diese Länder tatsächlich freiwillig einem Rechtsregime unterworfen, von dem sie sehr wohl merken, dass sie sich da unterworfen haben. Also die Polen, die Slowaken, die Ungarn sind ja die Beweise dafür, die immer zu kämpfen gegen diese Unterordnung, die sie eingegangen sind. Und die sogenannten Souveränisten in allen EU-Ländern sind ja auch Zeugen davon. Was haben die europäischen Politiker, also gerade die Deutschen und die Franzosen, natürlich auch die Niederländer, Italiener und so, was haben sie damit angegeben? dass sie es vermocht haben, den Kontinent freiwillig, kooperativ und ohne Gewalt zu einen. Dass sie Nationen, dass sie es geschafft haben, Nationen einem supranationalen Regime zu unterwerfen, ohne sie als Nationen zu vernichten. Gewaltlos. Es sollte das gerade Gegenteil dessen sein, was sie als Imperialismus immer bloß bei den anderen bemerkt haben. Von wegen gewaltlos. Die Gewalt der NATO, die allen Staaten diesen Rückgriff auf die eigene Militärmaschinerie verbietet, diese Gewalt der NATO war die Grundlage dieser ganzen Einigung, übrigens des Funktionierens der EU nach innen wie nach außen, wie gegen Dritte, auf deren Kosten die ganze EU-Erweiterung immer ging. Nur auf der Basis dieser erzwungenen Gewaltlosigkeit hat die EU Sachen hingekriegt, die man eigentlich die man sich gewaltfrei eigentlich gar nicht vorstellen kann. Sie haben dem Mitgliedsland Griechenland ein Verarmungsprogramm auferlegt, das Land mindestens ein Jahrzehnt zurückgeworfen hat. Und für das Land war immer noch dabei bleiben ist wichtiger als alles andere. Und was ich auch sehr interessant finde, mit dem Grundsatz, kein Land kann der EU beitreten, wenn es Territorialkonflikte mit irgendwelchen Nachbarn hat, hat die EU zum Beispiel den Ungarn Territorialforderungen gegenüber, ich glaube, Rumänien und der Slowakei abgehandelt. Territorialforderungen, die ihrer Natur nach schon bloß durch Krieg zu realisieren sind. Also da hat die friedliche Eroberung hat da wirklich den Charakter von praktisch Kriegsresultaten auch erzielt. Ja, ich erzähle das so, aber den Beweis für das, was ich da sage, den liefern immer die Politiker, die europäischen Politiker selber mit den Reden und Einschätzungen, die sie geben. Wenn man sich jetzt das mal anhört, wie die Deutschen vor allen Dingen natürlich über diesen Ukraine-Krieg reden. Da gibt's den Satz, wird schon wieder März gewesen sein, aber ist auch wurscht, aber man kann diese Sätze alle dem März zuschreiben, die hat er alle schon so ähnlich gesagt. Er sagt, Putin habe nicht nur die Ukraine, sondern Europa selbst angegriffen. Jetzt denkt man, wie das? Die Ukraine ist kein Mitgliedsland Europa, noch nicht jedenfalls. Wieso Europa angegriffen? Die Ukraine, also die EU hat er nicht angegriffen, das ist mal klar. Da merkt man, was Europa für ein Stichwort ist. Es ist immer einerseits dieses Wir der Europäischen Union, diese Gesamtheit der EU. Und andererseits ist das Wort Europa immer schon drüber hinaus. Hinaus der Anspruch auf alle Länder des Kontinents. Der Anspruch auf alles, was in Europa überhaupt zu entscheiden ist, ist unser Ding. Und nur dieser weitergehende Anspruch, dieser ausgreifende Anspruch der EU, ist das, was von Russland dann tatsächlich angegriffen wird, indem Russland darauf besteht, dass es eine pro-russische Ukraine geben muss. Zweitens, und da ist auch eine schöne Auskunft drin, die eben zu dem passt, was ich vorhin erläutert habe. Es heißt, Putin habe die europäische Friedensordnung zerstört, den Krieg nach Europa zurückgebracht. Ja, in dieser Formulierung steckt direkt das Bekenntnis dessen, worauf Europa beruht. Es muss den Staaten das Mittel des Krieges entzogen sein. Nur auf der Basis funktioniert die Vor- und Gestaltungsmacht der Führungsnationen der EU gegenüber dem Rest des Kontinents. Wenn die Führungsmächte der EU jetzt von Russland auf die Gewalt, eben die Gewaltlosigkeit erzwingt, als Grundlage ihrer zivilen Einigung des Kontinents gestoßen werden, dann sagen diese europäischen Politiker nicht, huch, so haben wir es nicht gemeint, Gewalt haben wir nie gewollt, sondern sie sagen umgekehrt, dann müssen wir die europäische Friedensordnung verteidigen, denn auch so eine irre Behauptung. Was heißt irre? Auch so eine vielsagende Behauptung. Denn in der Ukraine entscheidet sich das Schicksal Europas. Wieso entscheidet sich das Schicksal Europas in der Ukraine? Das ist das Bekenntnis dieser EU-Führungsmächte dazu, dass es eben für sie notwendig ist, die Gewaltlosigkeit aller Staaten im weiteren Umkreis durch eine wiederhergestellte Abschreckung zu erzwingen, damit weiterhin die ökonomischen Potenzen dieser Führungsmächte das Mittel sind, um den Kontinent politisch zu kontrollieren. Der schöne zivile Imperialismus der EU braucht jetzt einen Krieg und eine russische Niederlage. Auch wieder so schöne Sprüche. Gewalt darf sich nicht lohnen, heißt's. Und jeder weiß, dass es heißt, dass die Gewalt der anderen darf sich nicht lohnen. Das Recht des Stärkeren darf nicht triumphieren. Ja, und was muss man machen, damit das Recht des Stärkeren nicht triumphiert? Man muss selber der Stärkere sein. Und ist es dann nicht auch ein Recht des Stärkeren, wenn dann das eigene Recht gilt, weil man der Stärkere ist? Ja, dann merkt man halt, der unbedingte Anspruch auf die eigene Vorherrschaft. Die lässt das Recht des Stärkeren nicht zu. Ja. Weil man damit immer nur die andere Seite als auf Gewalt gegründet auffasst. Und die eigene Seite, die ist nie auf Gewalt gegründet, sondern auf Recht. Der Ukraine-Krieg, der dann in den ersten beiden Jahren unter der Biden-Regierung noch gemeinsam geführt worden ist von der NATO, der beweist jetzt nochmal den Nutzen, den diese politische Unterordnung Deutschlands unter die NATO für Deutschland gebracht hat. Noch einmal hat sich dieser Nutzen bewährt. Und da muss man mit der Unterordnung, das muss man mal sich klammern und ernst nehmen, die reicht wirklich weit. Deutschland hat sich, natürlich erst nach dem Krieg, erst gar nicht bewaffnet, dann unter der Army-Erlaubnis bewaffnet. Aber wie? In einer Weise, dass es die eigenen militärischen Potenzen von vornherein in eine NATO-Arbeitsteilung eingegliedert hat, sodass die eigene Nation immer nur Teilkompetenzen für einen Krieg hatte. Fähigkeiten, wie sie dann das nennen. Das bedeutet wirklich, autonom konnte dieses Deutschland gar keinen Krieg führen. Weil es mit seinen Fähigkeiten eingebaut war in den Umkreis von militärischen Optionen und Handlungsmöglichkeiten, die dann immer die anderen gebraucht haben. Ein Einbau, der sozusagen schon technisch-militärisch die Treue und Unterordnung des deutschen Verbündeten unter die USA sicherstellt. Unmöglich kann Deutschland als Gewaltkonkurrent Amerikas auftreten, nicht nur wegen der Größe der Bewaffnung hier und da und dort, sondern tatsächlich wegen dem ganzen Einbau der eigenen Bewaffnung in diesen Militärapparat des Westens. Das hat umgekehrt Deutschland die Solidarität der USA in Sachen Abwehr von Gewalt aller anderen möglichen Staaten eingebracht. Mit dieser Unterordnung, mit dieser akzeptierten Beschränkung der eigenen militärischen Souveränität hat sich Deutschland die Beschränkung der Souveränität aller anderen Staaten erkauft, mit denen es zu tun hat. Und auf der Basis hat Deutschland mit seiner überragenden ökonomischen Potenz tatsächlich in der Welt eine Rolle erobert, die es ihm erlaubt hat, auch gegenüber der Führungsmacht, auch mit der Führungsmacht und gegen die Führungsmacht zu konkurrieren. Nicht nur mit Waren, sondern sogar auf der Ebene der Währungen, was schon eine viel höhere Ebene der Konkurrenz ist. Und schon eigentlich an staatliche Souveränität und Staatsmacht selber heranreicht. Deutschland hat sich außerdem leisten können, auf dieser Basis mit China und mit Russland, Staaten, die die Amerikaner längst als Rivalen betrachten und klein halten, konstruktive und für Deutschland sehr lohnende Beziehungen aufrechtzuerhalten. Also sich eine Konkurrenz auch zum Schaden der amerikanischen Vormacht zu leisten. Also es hat sie sich alles, hat sich die BRD alles erlauben können. Und dem entzieht der Trump jetzt den Boden. Wodurch? Naja, dadurch, dass er dem Ukraine-Krieg seine Unterstützung entzieht. Das führt zu einigen. Es führt erstens dazu, dass er die Führungsmächte der EU dazu zwingt, sich zu ihrem imperialistischen Interesse an dem Krieg zu bekennen. Sich dazu zu bekennen, dass sie die eigentlichen Feinde Russlands sind und gar nicht Amerika. Dieses Bekenntnis schließt auch ein, dass es jetzt nicht mehr, auch wenn diese Reden nie fallen gelassen werden, nie in dem Krieg, dass es in dem jetzt nicht mehr um global verantwortlich um das Hochhalten von UNO-Prinzipien geht, sondern wirklich um die Reichweite europäischer Macht auf diesem Kontinent. Er nötigt sie, Trump, ja, Trumps Rückzug nötigt die europäischen Führungsmächte jetzt dazu, entweder den eigenen Herrschaftsanspruch über Europa aufzugeben oder ihn auf eigene Rechnung und mit eigenen Mitteln und eigenem Risiko selber gegen Russland durchzufechten. Was sie, so wie sie erstmal dastehen, und zwar nach zwei Seiten hin dastehen, hier und heute gar nicht können. Erstens in der Hinsicht, dass sie mit ihrem in die NATO eingebauten Militärapparat so autonom Krieg gar nicht richtig führen können. Und zweitens, dass sie als immer noch ziviler Staatenverbund den Charakter eines Militärsubjekts, also Europa als Militärmacht, einfach noch nicht haben. Militärmacht braucht ein einheitliches Kommando. Es braucht die endgültige Unterordnung aller Nationalstaaten unter jetzt ein außenpolitisches Regime, das keine Quertreiberei und keinen Abstand nehmen mehr erlaubt. So, und damit macht der Trump jetzt, damit deckt er erstmal die auf, worauf die ganze deutsche Herrlichkeit beruht hat. Auf geliehener Gewalt. Und macht deutlich, dass Deutschland dem längst erreichten Status als in der Welt gewichtige Macht überhaupt nicht gewachsen ist, wenn Amerika ihm die Rückendeckung entzieht. Das ist jetzt die Veränderung, die in der Welt ist, nämlich mit dem Ende dieses kollektiven Imperialismus des Westens, eben dem Gewaltverzicht, den die Westmächte untereinander freiwillig vereinbart und gegen den Rest der Welt abschreckend erzwungen haben. Wenn dieser kollektive Imperialismus vorbei ist, dann sind alle Staaten genötigt, aber auch freigesetzt, ihre vitalen Interessen gegenüber anderen Staaten mit den eigenen Machtmitteln, die sie haben, die militärischen eingeschlossen, durchzusetzen. Und das, diese Nötigung und Freisetzung, die entzieht der Konstruktion der EU, wie sie besteht, eigentlich den Boden. Diese Sorte von freiwilliger und zugleich alternativloser Unterordnung unter das Regime von Brüssel ist nicht mehr alternativlos.
Also, wenn ich das mal ganz kurz nur in meinen Worten wirklich nur stichpunktartig zusammenfasse, diese zwei Zeitenwenden, die erste, der Ukraine-Krieg, der die europäische Friedensordnung, wohlgemerkt an der Grenze der EU, herausgefordert hat. Und der, solange die Bestreitung dieser Herausforderung lief mit der Unterstützung der USA und der NATO, auch durchaus genau eine Krise waren, die es eben für die EU zu bewältigen gab, die aber eben darauf basierte, dass die Amerikaner, die USA, die NATO, da ihre Gewalt leihen, wie du das formuliert hattest, nämlich da eben den Krieg eigentlich führen gegen Russland, mitführen zumindest. Und der Entzug Trumps dann genau dieser Zusage, nämlich weiterhin die Gewalt zur Verfügung zu stellen, die zur Sicherung der europäischen Friedensordnung, so wie du sie jetzt erklärt hast, notwendig ist, die wirft jetzt gemeinsam mit diesem Umstand, dass der Krieg ja immer noch weiterläuft, Europa vor, ja, eigentlich vor vollendete Tatsachen in dem Sinn, dass sie sich jetzt eben selber, und zwar dann dementsprechend auch Land für Land, darum kümmern müssen, selber wieder Gewaltpotenzial herzustellen, was dann letztendlich wieder den ganzen Existenzzweck der EU aushebelt, die ja eigentlich genau dafür da war, dass es dort nicht, weiß ich nicht, 16, 15, 20, 25 Staaten mit ihren eigenen Militärs, die ihre Interessen mit ihrer eigenen Gewalt durchsetzen, geben soll, sondern eben ein friedvolles, eine Friedensordnung. Das ist jetzt also so mehr oder minder, vielleicht in meinen Worten, du kannst mich auch gerne korrigieren, wenn ich irgendwas nicht erwischt habe, der Zustand. Und wenn wir das jetzt mal zurückbringen auf die Parteien, denn darum ging es ja, um diese Brandmauer. Wie stellen sich denn dann diese Parteien genau diesen Zustand? Sowohl die AfD und vielleicht auch die Altparteien, die CDU vielleicht, um die es ja heute ging. Was ist deren Antwort darauf?
Okay, kommt gleich. Bloß noch den einen Ding, weil du sagst, die europäischen Staaten 2026 sind es jetzt gerade Friedensordnung, Frieden. Man muss sich immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu harmlos oder quasi zu positiv gerät. Der Frieden, die erzwungene Gewaltlosigkeit ist die Basis eines Imperialismus, eines Zurechtmachens der ganzen staatlichen Umwelt, ist die Basis dessen, dass dann Deutschland zum Teil auf Kosten der Nachbarn zu einer großen Macht geworden ist, zum Teil dann auch die Nachbarn als Akkumulationsraum des eigenen Kapitals auch entwickeln musste. Aber das Ganze ist ein Herrschaftsverhältnis in Europa zwischen Staaten, das in diesem Fall auf der durch Amerika und seine Bündnisse erzwungenen Gewaltlosigkeit der ganzen Staaten beruht hat. Weil einerseits sage ich dasselbe, was ich vorhin auch schon gesagt habe, weil jetzt nur das Wort Friedensordnung ist von denen fast schon die Rechtfertigung, das ist fast schon die Verhimmelung der Sache. Frieden hat hier den Charakter erzwungene Gewaltlosigkeit, ja, dann herrscht Frieden. Wenn man sicherstellen kann, dass niemand Gewalt gegen einen anwenden kann, dass vielmehr andere gar nicht anders können, als sich auf die zivilen Mittel der Konkurrenz zu beschränken, ja, dann hat man als die überlegene Konkurrenzmacht eben tatsächlich ein politisches Kommando über die anderen in der Hand. Okay, weil es bloß der...
Und nur um das auch nochmal zurückzufahren, weil da jemand auch gerade nachgefragt hat und weil Russland jetzt in der Lage war, sich dagegen durchzusetzen und gleichzeitig auf der anderen Seite, nämlich auf der amerikanischen Seite, der militärische Unterbau jetzt den Europäern entzogen wird, genau das durchzusetzen. Deswegen ist es nicht mehr alternativlos im Sinne von, naja, da kann sich jetzt auch die russische Gewalt durchsetzen mit ihren Interessen gegen die europäische Friedensordnung. Und damit ist das keine politische Frage mehr ausschließlich, sondern wird eine Frage der Gewalt.
Ja. Man merkt auch, kaum ist die Chance, dass Russland sich in der Ukraine durchsetzt, wächst die, sind dann auch EU-Mitgliedstaaten dabei zu sagen, ach, dann könnte man doch wieder bessere Energiebeziehungen zu Russland haben, dann kann man auch russischen Rückhalt gegen Unterordnungsgebote aus Brüssel auf den setzen. Also das ist zersetzend einfach so gut. Was sagen die Staaten dazu? Die AfD sagt zu dem Zustand, na genau so haben wir es doch gemeint. Die finden genau das den natürlichen Zustand von Nationen. Jede Nation beruht auf der Gewalt und auf den sonstigen Mitteln, die sie hat. Und sie sucht, sie betätigt ihren unbedingten Egoismus gegen den Rest der Welt mit den Mitteln, die sie bei sich mobilisieren kann. Das ist genau das Anti-Supranationale, was sie immer gefordert haben. Wobei, das ist ja noch, gehört ja noch ein bisschen dazu zu dem Gedanken. Wobei zu der Weisheit dieses unbedingten Nationalismus gehört, dass man sich vernünftigerweise nicht mit Feinden anlegt, die zu groß für einen sind. Also das ist ja die AfD-Lehre in Sachen Russland. Das ist die Seite. Die finden den Zustand, der jetzt von Trump eigentlich erzwungen wird, den finden die den richtigen. Die Regierung auf der anderen Seite und eigentlich alle Parteien jenseits oder diesseits der AfD unterstützen das mehr oder weniger deutlich, ringt mit einer gigantischen Aufrüstung. Erstens drum, dass der Ukraine-Krieg nicht aufhört. Also nicht jedenfalls nicht mit einem Ergebnis endet, das nicht eine gewisse Niederlage Russlands einschließt. Sie ringt mit einer gigantischen Aufrüstung zweitens dazu, sich und in einer Koalition der willigen europäischen Mächte ganz Europa zu einem weltkriegsfähigen Subjekt aufzurüsten und die EU zu einer solchen auch einheitlich funktionierenden Militärmacht umzugestalten, umzubauen. Das sind die Alternativen, vor denen das Land steht. Nationalismus in der Form von nationalen Egoismus unbeschränkt, aber dann auch nur setzend auf die eigenen Mittel versus europäische Machtentfaltung, Weltmacht werden, was nur im Verbund mit den anderen geht und was eine Kriegsstellung mindestens gegen Russland einschließt.
Okay, ich würde eigentlich zu meiner Abschlussfrage gleich kommen, die sich genau mit diesen beiden Alternativen nochmal befasst, die du gerade erwähnt hattest. Aber bevor wir das machen, würde ich, glaube ich, jetzt einschieben, dass es noch so ein paar periphere Punkte gab. Im Laufe des Vortrags haben ein paar Kommentare sind hier gedroppt, die würde ich jetzt auch nochmal fragen. Und direkt jetzt nochmal einen Einwand bringen, der mir noch eingefallen ist, der wahrscheinlich dem einen oder anderen auch eingefallen ist. Nämlich, so wie du jetzt die Differenzen im Besonderen zwischen der AfD und der CDU erklärt hast, ist das ja ein Fokus auf die internationale Staatenkonkurrenz, auf die Außenpolitik, wie man so sagen möchte. Da gibt es eine Differenz darüber, wie dieser Imperialismus auszusehen hat, mit welchem imperialistischen Kalkül der nationale Erfolg herzustellen ist, sagen wir es mal so. Ist das denn, sind das wirklich die einzigen oder sagen wir mal, sind das die wichtigsten Differenzen zwischen, sagen wir, der AfD und der CDU? Ist das wirklich der bestimmte Grund für diese Brandmauer, wenn wir das jetzt mal an dem Thema entlang ausführen wollen? Sind nicht auch so Themen wie ja, Remigration, die bei der AfD irgendwie ein Thema war, LGBTQI-Fragen, Rassismus, rassistische Diskriminierung und so weiter. Sind das nicht auch ja, wichtige Fragen, die diese Differenzen zur CDU ausmachen?
Okay, natürlich sind es erstmal andere Themen und natürlich machen die auch einen Gegensatz oder eine Differenz zur CDU aus. Das ist nicht zu bestreiten, ganz klar. Wenn man sich jetzt diese anderen Themen ein bisschen näher anschaut, meine ich, fügen die sich alle ziemlich ein in diese politische Grundstellung, die eben immer die Frage Nation und Rest der, im Verhältnis zum Rest der Welt betrifft. Denk mal, was hat die AfD gegen Migranten? Gut, die kann ich hierher, die stören, aber was ist das Stören eigentlich? Und manchmal sagen die es sogar. Solidarität mit diesen Fremden, die bei uns da reinkommen, untergräbt und verunsichert das Bewusstsein unbedingter nationaler Zusammengehörigkeit derer, die deutsch sind. Was ist also da der Punkt? Da ist die unbedingte Identifikation der Menschen als Volk mit dem Staat. Das ist eigentlich der Leitgedanke, von dem aus die Zuwanderung als eine Verunsicherung dieser Identität betrachtet und dann bekämpft wird. Ja, das geht ja dann weiter. Also Bio sagen sie jetzt ja alle nicht mehr, aber Kultur. Ja, wir sind so geworden, wir sind ein anderer Menschenschlag durch unser Gewordensein. Und das ist eine Art unbedingter Ausgrenzung, die bloß die Kehrseite der unbedingten Eingrenzung der Deutschen als Deutsche ist. Nimm das nächste mit dem Liberalismus und den Minderheitsformen von Sexualität. Schwule, Lesben und so weiter, wie die Abkürzungsbuchstaben noch alle weitergehen. Der Gegensatz der AfD gegen die ist, das ist eine Art Selbstdefinition und dann auch eine dazugehörige Praxis, die bestreitet die Familie als den entscheidenden Ort der Reproduktion der Nation. Die wollen was anderes mit ihrem Geschlecht anfangen und behaupten und beanspruchen auch noch Respekt dafür. Ja, man weiß ja gar nicht, wie viel sie wirklich verbieten würden, wenn sie und wie viel sie wirklich in die Schlafzimmer hinterher steigen. Aber dass die eine Pride Parade machen, also dass sie auch noch beanspruchen, moralisch genauso respektabel zu sein wie Vater, Mutter, Kind. Das ist das, was die als Angriff auf wieder das natürliche Leben der Nation auffassen. Nimm die Sache mit dem Klima, mit der Energiewende. Die Energiewende wird begründet, wird wirklich legitimiert wurde legitimiert tatsächlich war es einiges andere als bloß als eine Verantwortung gegenüber dem Globus. Das war, was ja jetzt so groß ins Zentrum rückt. Es sind Energien, die machen uns unabhängig von den unzuverlässigen Öllieferanten. Die machen uns unabhängig von dem Weltenergiemarkt, den Amerika dominiert. Und so weiter. Das ist ja jetzt die große Tonart. Aber die AfD nimmt das mit dem Klima als, das greift sie auf. Und was greift sie es an? Da wird Verantwortung für den Globus übernommen, anstatt den Vorteil der eigenen Nation zu suchen. Das ist auch da wieder, eine Globalverantwortung ist eine Sünde gegenüber der eigenen Nation. Und noch ein letztes Beispiel, was diese Geschichte schön unterstreicht mit der, was ist eigentlich die, was ist so der letzte Anker der Brandmauer, war ja deine Frage. Worauf gründet sie sich letztlich wirklich? Wenn du dir ins Europaparlament schaust, da sagt dieser Weber, also dieser CDU, CSU-Chef der Konservativen dort, ne, der sagt, der macht Bündnisse mit der Meloni-Partei. Der macht Bündnisse mit allen möglichen Rechtsradikalen. Aber mit wem macht er keins? Mit Parteien, die den Ukraine-Krieg nicht unterstützen. Die wirkliche Scheidelinie ist die Frage, bist du für diesen in der Ukraine ausgetragenen Macht- und Durchsetzungskampf Europas? Wer dagegen ist, der ist echt nicht kooperationsfähig oder würdig. Alle anderen, mit allen anderen, die können durchaus Migrationsfeinde und Schwulenfeinde und was weiß ich, die ganze Kultur wieder auf national trimmen sein. Das alles geht, bloß das geht nicht. Also das ist jetzt gemeint, Absage an den Ukraine-Krieg, das ist unverträglich mit Europa.
Da gibt's, kann man direkt nachhaken, weil das genau ins Thema geht, nämlich da fragt Wulf, wenn die Außenpolitik, also das, was ich gerade Außenpolitik genannt habe, Wenn das so im Fokus steht, wie verhält es sich denn dann eigentlich mit der BSW oder dem BSW? Die haben ja eine ganz ähnliche Haltung zu Russland und zum Ukraine-Krieg, aber haben zumindest formell gesprochen, ich habe es zumindest auch noch nicht so gehört, die haben keine eigene Brandmauer. Warum ist denn der Umgang da anders?
Ich muss sagen, soweit ich die Seite wirklich überblick, und das tue ich vielleicht nicht vollständig, ist das eigentlich einfach zu wenig. Die sind zu klein, die sind zu sehr Landespolitiker, also im Osten Landespolitiker, und fügen sich da in Koalitionen ein, wo es keine Probleme gibt im Wesentlichen. Und wo es Probleme gab, ist sie ja aufgelöst worden, diese Koalition. Ich glaube, es war Brandenburg, weiß ich aber nicht genau. Die sind einfach nicht der Feind der Republik. Und wenn sie ja entsprechende Größe hätten, dann müsste man erst mal sehen, dass der Wagenknecht diese Russlandfreundschaft diese Putin-Versteherei als verantwortungsloser Populismus angekreidet wird, das ist ja auch da der Fall.
Richtig.
Also die Brandmauer, die ist einfach, da sind sie zu klein dafür, würde ich mal sagen.
Ja.
Dass sich die Nation da dran spaltet.
Aha. Jetzt eine Frage zur AfD. Da wird beobachtet von ein paar Leuten, und ich versuche das mal jetzt in eigenen Worten zusammenzufassen, dass es ja gar nicht mehr so richtig so ist, dass die AfD diese Supranationalismen in EU und NATO so grundsätzlich ablehnen würde. Da setzt sich ja selbst in der AfD jetzt zunehmend durchaus, ja, da setzen sich auch immer mehr europäische, transatlantische so Weidel-Lager durch. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? So, wie ist das einzuordnen? Nähern die sich da an? Ist das dann vielleicht irgendwie ein Hinweis darauf, dass dann auch irgendwann diese Brandmauer zerbröckeln wird?
Ja, das Letztere, die Brandmauer zerbröckeln. Ich glaube, die warten doch auf die nächsten Wahlen, und dann wissen sie jetzt schon, die AfD muss gar nicht viel tun und wird stärker. Aha. Also das ist irgendwie ewig, hält die nicht, das ist schon klar. Das andere ist jetzt, die gehen auf die etablierten Parteien und ihre Auffassung von Nation und dem nationalen Weg zu, war jetzt irgendwie die unscharf wiederholt die These. Da würde ich mal zweierlei Sachen sagen. Erstens, ja, diese AfD mit der Machtoption, das zeichnet sie übrigens als demokratisch kalkulierende Konkurrenten aus, bietet sich der CDU als Koalitionspartner an und will da auch, jedenfalls die Parteispitze will, da auch gewisse Konfliktfelder abräumen oder abmildern. Das ist schon der Fall. Und da hat man ja diesen Kampf zwischen dem Lukassen und dem Höcke gehabt, um die Frage dieser Wehrpflicht, des neuen Wehrpflichtgesetzes. Und da hatte der Lukassen gesagt, ja, wir als Nationalisten müssen doch für die Wehrhaftigkeit der Republik sein. Und Höcke, und damit Verantwortung tragen für den Laden, wie er läuft. Und Höcke hat gesagt, dieses Land, solange wir nicht dran sind, ist es nicht verteidigungswert, und bis dorthin stimmt er keiner Wehrpflicht zu. Wenn sie dann mal dran sind, dann werden sie schon sehen. Das war jetzt ein Fall von, ja, es gibt diesen Konflikt in der Partei zwischen koalitionsfähig werden mit der CDU versus die nationalistische Fundamentalopposition aufrechterhalten, mit der man ja groß geworden ist. Aber wenn man jetzt denkt, es gibt eine Annäherung an die EU, dann würde ich mal sagen, da haben Sie diese Formulierung, Sie sind ja auch für ein Europa der Vaterländer. Das ist so eine Formulierung. Und die hat eigentlich einen eindeutigen Inhalt. Und der Inhalt heißt, die Nation muss über dem Bündnis stehen. Die Nation muss jederzeit frei sein, das Bündnis oder so viel Bündnis, wie sie nützlich findet, einzugehen oder nicht einzugehen. Auch Militärkooperationen. Aber das, was mit der EU, aber in der Vergangenheit auch, was mit der NATO gewesen ist, dass das nämlich Bündnisse waren, die waren vor der Kalkulation der Nationen. Die haben höher rangiert als die Kalkulation der Nationen. Deswegen gibt es ja überhaupt, sagen wir, in der EU ein EU-Recht, dem die Nationen dann auch gehorchen müssen. Da steht dann schon der Verbund über dem Mitglied, obwohl das Mitglied ein souveränes Mitglied bleibt. Und das halten die für unerträglich. Umgekehrt, Bündnisse, auch Marktregelungen, die den Mitgliedsländern erlauben, an jeder Stelle selbst festzulegen, wie viel Gemeinschaftlichkeit und wie viel Handelshürden oder eigene Normen oder Kapitalbewegungen sie zulassen wollen oder nicht. Für sowas haben die schon was übrig. Nur das ist die Sprengung der EU. Also soweit man bisher das hört, ja, ist also auch die Frau Weidel mit ihrem, sie will ja konstruktiv sein, in Sachen EU immer noch auf diesem Standpunkt ein Europa der Vaterländer. Und da hat sie ja viele Verbündete in Europa auch, in den anderen Ländern.
Gut, und dann eine letzte Frage, bevor ich zu meiner allerletzten Frage komme. Eine, die aber auch diesmal aus den Kommentaren kam. Das ist jetzt eine Frage, die geht vielleicht ein bisschen ab vom Thema, weil es sich jetzt wirklich aus Deutschland rausbewegt. Aber fand es doch ganz interessant, warum das denn in Deutschland so besonders ist, darüber mal nachzudenken. Die Frage ist wie folgt, die kommt von Kennedy. Warum ist dieser Widerspruch, über den du vorhin gesprochen hast, den die AfD da erkannt hat, beziehungsweise der Widerspruch, den die AfD auch dann zu den anderen Parteien hat, warum ist da eigentlich nur in Deutschland ein solcher Skandal, in Anführungsstrichen Brandmauer, sowas gibt es ja wahrscheinlich dann in Spanien, Italien in dem Sinne nicht oder weiß ich nicht, Portugal, England, wo auch immer. Na gut, die Briten sind nicht mehr in der EU. In anderen Ländern scheint mir das eher eine, ja, scheint mir das eher einfach unter ja, einfacher Parteienkonkurrenz zu laufen. Wahlkampfthema wird das dann halt, aber so die Idee, dass man eine Partei gänzlich ausschließt und quasi regierungsunwürdig als regierungsunwürdig hinstellt, das scheint ja wirklich was Deutsches Eigenartiges zu sein. Erstens, siehst du das auch so und zweitens, hast du dazu eine Idee, warum das so ist?
Ich weiß nicht, ich glaube, so ganz sehe ich es nicht so. Denk mal an Frankreich. Ein ewiger Kampf drum, diese Front National oder Rassemblement National genau. aus den Regierungen und aus den Koalitionen fernzuhalten.
Auch mit gerichtlichen Mitteln richtig gegen vorzugehen.
Ja, ja. Ja. Also wenigstens für Frankreich gilt es, in Italien haben die halt erstmal gewonnen. Ja, das sind jetzt die Mehrheit, diese Fratelli d'Italia. Und die anderen Parteien müssen sehen, ja, wie sie die wieder, was ich, schlecht machen oder halt Wahlen gegen die gewinnen. Irgendwie ist das auch in Deutschland keine Sache, die ewig hält. Wenn die immer stärker werden, splittert auch oder dann wird auch diese CDU-Einheit, die es vorläufig hält, noch mehr verunsichert, als sie jetzt schon ist. Also insofern, so absolut meine ich, ist es nicht. Wenn man eins, aber das ist jetzt wieder mehr vom Ausland her gedacht, es ist ja ein interessanter Punkt, dass die Rechtsradikalen in Europa untereinander gut zusammenarbeiten können, aber mit den deutschen Rechtsradikalen nicht so. Das kommt einfach davon, weil wenn unbedingt der Nationalismus in Europa für andere gefährlich ist, dann natürlich aus dem stärksten Land. Also wenn die portugiesischen und die spanischen Rechtsradikalen gut miteinander können, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, ob es so ist, dann ist es einfach was anderes als, oder anders noch gesagt, es gibt in Europa eine Internationale der Nationalisten, was eine negative Gemeinsamkeit hat, die man versteht. Das ist die Ablehnung des Supranationalismus, des Ganzen, was halt unter dem Stichwort Brüssel läuft. Aber wo ist eigentlich die positive Gemeinschaftlichkeit von lauter Nationalisten? da kann man immer bloß an Teil- und Zweckbündnisse denken. Und das ist sicher mit den Nationalisten der stärksten Nation am schwersten zu haben. Also deswegen grenzen die eher aus. Die Franzosen können doch mit der AfD nicht dieses Front National. Irgendwann war mal was und dann haben sie sich jetzt entfremdet. Also wie gesagt, ob das so ganz was anderes ist in Deutschland als anderswo, glaube ich eigentlich eher nicht. Wenn, dann ist das ganz andere immer noch ein bisschen diese Rückerinnerung an den furchtbaren Weg, den das Land schon mal gegangen ist. Und das Festhalten dran, dass es eben diesen europäischen Weg einfach nötig hat.
Oder vielleicht auch zurückzukommen zu dem, was du vorhin über den Erfolgsweg Deutschlands gesprochen hast. Das ist ja also nicht komplett vergleichslos, aber schon mit Abstand die Erfolgsstory für Deutschland war, die EU. Also dass gerade dieser Supranationalismus das war, was Deutschland zu seinem Erfolg verholfen hat, wo sich jetzt, ich sag mal, in Griechenland wahrscheinlich nicht hinstellen wird und sagen wird, ja, das hat uns groß gemacht. So. Mhm. Dass die deswegen da auch eher darauf beharren, dass das ja nicht angegriffen wird von so einer Partei wie der AfD. Also das war die Idee, die mir da kam.
Ja, ja. Wobei jetzt eben dieser Weg jetzt total fragwürdig geworden ist. Ja.
Genau, und damit kommen wir jetzt dann vielleicht, entschuldige.
Ja, mach
nee. Okay, damit kommen wir dann jetzt vielleicht zu der letzten Frage, die ich hatte. Und zwar haben wir ja jetzt gerade über diese beiden Alternativen, man kann das alternative Imperialismen sprechen, gesprochen haben wir gerade über die, sorry, du hast darüber geredet, dass die AfD sich zu dieser neuen Lage stellt und sagt, ja, genau so soll es sein, das ist die Art und Weise, wie es eigentlich schon immer hätte sein sollen, nämlich wir sind auf uns selbst gestellt, auf unsere Nation, wir sollen auf unseren Egoismus bestehen, so wie der Trump das auch von uns fordert und genauso sollen wir uns in der Welt behaupten und die Regierung quasi auf der anderen Seite einen Double Down macht auf dieses EU-Projekt, indem sie eine gigantische Aufrüstung anfeuert und dafür sorgt, dass die dann eben in der Lage ist, irgendwann sich außenpolitisch dann auch so zu behaupten, wie sie es für richtig hält. Diese beiden imperialistischen Ansprüche stehen sich jetzt gegenüber. Und was ich fragen wollte, ist, dass das ja so trotzdem nicht bei den Otto-Normalbürgern ankommt, sage ich mal. Da kommt ja wirklich niemand an und sagt, na guck mal, hier, das ist jetzt die Frage der nächsten Bundestagswahl, wie sollen wir den deutschen Imperialismus bestreiten in Zukunft, wie sollen wir in Zukunft andere Staaten dominieren, die anpacken, die ausnutzen. Da gibt es den AfD-Weg und da gibt es den CDU-Weg, wähl jetzt mal. Sondern da werden ja die Themen auf eine ganz andere Art und Weise zur Diskussion gestellt. Kannst du das nochmal erörtern?
Ja, wir haben ja vorhin mal losgelegt mit den Werten. Den Werten, von denen ich gesagt habe, die umschreiben so einen Grundkonsens der alten Republik. Und diese Werte werden von der AfD nicht akzeptiert, die werden von der verachtet und die setzt eben die Nation als den eigentlichen und einzigen Wert dagegen. Die Menschen in der Republik werden schon vereinnahmt für den nationalen Kurs. Sie sollen ihn ja auch mittragen. Sie sollen ja auch die Kosten, seien es bloß welche mit Geld, seien es welche, die das Leben und die Lebensgrundlagen gefährden. Die sollen das ja mittragen. Also werden sie auch dafür beworben und vereinnahmt. Aber wie? Eben nicht, wie du jetzt sagst, in der Form, dass ihnen politische Alternativen auseinandergelegt werden, sondern in der Form, dass man wahlkampfmäßig ihnen quasi ein Bekenntnis zu den guten Werten abverlangt und ihnen, gute Werte werden ihnen vorgestellt, gegen die niemand was haben kann und demgegenüber stehen schlechte Werte, für die eigentlich niemand eintreten kann. Das sind dann die Alternativen, die dem Wähler angeboten werden. Wie heißt es dann meinetwegen Demokratie gegen die Achse der Autokraten oder regelgeleitete Weltordnung gegen das Recht des Stärkeren. Europäische Zusammenarbeit gegen engstirnigen Nationalismus, der uns bloß isoliert. Man merkt, das braucht man bloß sagen. Und man braucht überhaupt nicht mehr sagen, und meinetwegen regelgeleitete Weltordnung, worin besteht die eigentlich? Was ist das Gute an ihr? Was ist das Schlechte an ihr? Nichts davon, diese Formeln, die tragen alle ihr Rechtfertigung schon in sich, weil sie halt Werte sind. Sie sind ein Gutes, für das man eintreten muss, und gegen ein Schlechtes, und die stehen gegenüber einem Schlechten, das doch eigentlich kein verantwortlicher Mensch vertreten kann. So billig kriegen die Leute die Alternative vorgestellt, die es wirklich gibt. Noch ein Stück radikalisierter gibt es diese Frage und diese Sorte Vereinnahmung in der Form des Streits um die nationale Identität. Dieses, wer sind wir? Was wollen wir in der Welt? Diese Frage, sind wir weltoffene, internationale Verantwortung übernehmende Europäer oder sind wir engstirnige Nationalisten? Auch wieder, ne? Ein Gutes, ein Schlechtes einander gegenübergestellt. Aber der Reiz besteht an der Stelle überhaupt darin, dass der falsche Gedanke von Werten auf die Spitze getrieben wird, nämlich ganz egal, welcher Inhalt jetzt in die nationale Identität eingefüllt wird, das heißt der weltoffene Europäer oder der engstirnige Nationalist, ganz egal, welchen Inhalt die nationale Identität da jetzt zugewiesen kriegt, die Sache selber ist schon ist die Falle, nämlich in der Frage nach der nationalen Identität wird die unbedingte Identifikation des Bürgers mit der Nation vorausgesetzt und abgerufen. In dem Gegenstand nationale Identität selber wird den Leuten schon, wenn man sie dafür kriegt, dass sie das sich zu äußern oder sich dazu stellen, wird ihnen schon jede Distanz zu der Nation aus der Hand genommen, abgesprochen. Distanz, die doch erstmal nötig wäre, um zu beurteilen, womit habe ich es eigentlich zu tun und verdient es meine Unterstützung, ist es, worum es hier geht, eigentlich meine Sache. Das alles wird in der Formel, wer sind wir, von allem Anfang an verunmöglicht. Wer sich die Frage vorlegen lässt, hat die Antwort eigentlich schon gegeben. Wird es verstanden?
Ja, ich konnte dir folgen. Du plädierst letztendlich dazu, diese Frage, die einem vorgestellt wird, als eine Frage der eigenen Identifikation mit dem Staat eben als solche dann auch zurückzuweisen und zu sagen, das hat mit mir so nichts zu tun.
Ja, diese nationale Identität, was ist das stärkste Argument gegen die AfD? Wir sind doch weltoffene Europäer. Das ist das Argument, mit dem er gegen die AfD antritt. Und da ist dieses Wir und diese Gleichsetzung von Ich und irgendeiner Definition von Nation, das ist vorweg geleistet, ganz egal, welchen Inhalt ich dieser nationalen Identität dann gebe. Und das ist dieses... Es wird Distanzlosigkeit im Ausgangspunkt verlangt. Nicht, weil man sich da irgendwie was klar gemacht hat und gesagt hat, jawohl, ich habe es verstanden, das ist meine Sache und deswegen halte ich auch den Kopf dafür hin. Sondern umgekehrt. Die Identität ist vorausgesetzt und von da aus wird über die Welt nachgedacht oder soll über sie nachgedacht werden. Dasselbe gibt es in der Umkehrung, aber davon habe ich heute schon mal geredet. Nämlich dieses nationale Identität, positiv habe ich gerade gehabt, negativ, wer verrät uns? Naja, die beiden Richtungen sind überzeugt davon, dass die jeweils andere Verrätermannschaft ist. Diese etablierten Parteien verraten das Volk mit ihrer globalistischen Ausrichtung und die AfD kriegt den Vorwurf, sie wäre mit ihrer Ablehnung des Ukraine-Kriegs die fünfte Kolonne Putins und würde das Geschäft Putins betreiben und eben auch die Nation verraten. Da merkt man auch hier wieder, das ist kein politischer Gegensatz in Sachen, die machen es nicht richtig, die machen es verkehrt, wir machen es besser, sondern das ist Verrat hin und Verrat her. Unbedingte Identifikation und unbedingter Ausschluss. Insofern ist dieser letzte Satz, den ich dann sagen will, wie geht unbedingter Nationalismus in kriegerischen Zeiten richtig? Das ist die Frage, die dem Volk vorgelegt ist. Mhm.
Gut, damit wären wir zumindest am Ende meiner Fragen zu dem Thema. Ich habe jetzt auch nichts mehr Neues im Chat gesehen, was womit wir uns befassen müssen. Das meiste haben wir schon abgegrast. Und insofern, Peter, danke ich dir nochmals, dass du hier warst, mal wieder. Und auf jeden Fall hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn es da irgendwelche Kommentare oder Feedback gibt, schreibt sie immer unten unter die Videos. Die werden natürlich gern gesehen und dann auch beantwortet werden. Und danke, dass ihr alle mit dabei wart. Das war ja wirklich reg besucht. 900 Leute am Höhepunkt. Jetzt sind es immer noch circa 800, nur damit du das auch mal gehört hast, Peter. Das siehst du ja nicht auf deiner Seite.
Okay, ich
kann nicht. Genau. Wunderbar. Also nochmal vielen Dank, Peter, und bis bald an alle. Ja, habt einen schönen Abend. Ciao. Tschüss, Peter.
Okay, tschüss.
Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.
Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de.
Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.